SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kathi Flaviano.
Die Korrespondentenrunde trifft sich dieses Wochenende am World Economic Forum in Davos. Am Tisch sitzen Jürgen Dunsch, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Hans-Jürgen Maurus, Korrespondent der ARD. Die Personalie der Woche ist ganz sicher der Rücktritt von Daniel Vasella. Er gibt Ende Februar an der Generalversammlung das Verwaltungsratspräsidium der Novartis ab. Seine Nachfolge soll im August der Deutsche Jörg Reinhardt antreten. Daniel Vasella war zumindest in seinem eigenen Land, in der Schweiz, durchaus eine Reizfigur. Hochlohnpositionen hat er eingenommen, 11 Jahre lang Doppelmandat als CEO und Verwaltungsratspräsident. Ist er wirklich so eine Reizfigur, wie ihn wir hier in der Schweiz wahrgenommen haben?
Ja, die Publizität oder negative Publizität, die Herr Vasella erzeugt hat, schwappte natürlich auch nach Deutschland über. Das wurde durchaus registriert, wenn ich auch, um das ganz kurz zu machen, natürlich er mit seiner Person nicht an den berühmten Schweizer Ackermann herankam, der natürlich aus deutscher Perspektive und in Deutschland die größere Reizfigur bildete.
Das sehe ich ganz genauso. Insofern hat Josef Ackermann Herrn Vasella, wenn man so will, den Schneid abgekauft, hätte ich fast gesagt, also entlastet im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube schon, dass der Fall Vasella auch in Deutschland insofern interessant war, als er diese Doppelrolle hatte, des CEO und des Aufsichtsratschefs, also Verwaltungsratspräsidenten. Das ist ja immer eine sehr problematische Konstruktion. Und diese Konstruktion wurde ja dann auch aufgegeben. Andererseits muss man sagen, dass Vasella sicherlich auch in Deutschland eine sehr gute Reputation als Manager hatte, sehr erfolgreich. Er hat diesen Weltkonzern jetzt nicht mit aus eigener Hand geschaffen, aber er hat ihn geleitet, er hat ihn gemanagt, er hat eine klare Strategie gehabt und ich glaube, er hat die Strategie auch erfolgreich umgesetzt. Wenn man sich die Zahlen heute anschaut, wo das Unternehmen steht, dann glaube ich, kann man schon sagen, ist das ein Erfolg. Und wie die Aktionäre darüber denken, ist vielleicht noch ein anderes Thema. Aber ich meine, wer auch so lange am Ruder ist, nämlich 17 Jahre. Das ist auch heute, glaube ich, eine Leistung, gerade in diesen Zeiten, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, ist das allein schon vielleicht auch ganz beachtlich.
Einen kleinen Wehmutstropfen will ich da doch noch hineingießen in diese Darstellung. Er bekam natürlich auch eine gewisse Publizität, als Vasella und Novartis versuchten, Aventis zu übernehmen. Aventis war ja zum großen Teil auch die frühere Höchst AG. Wie wir alle wissen, gelang das nicht, weil Sanofi dann zum Zuge kam. Also das war natürlich in Deutschland, wurde das jetzt sicherlich nicht mit Häme, aber mit Bedauern registriert und zählt zu den weniger erfolgreichen Punkten, die man in Deutschland bemerkt hat.
Und natürlich ein zweiter Wermutstropfen, der vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist, ist natürlich auch, wir sehen das jetzt an der aktuellen Abzockerdebatte, da ist er ja, wenn ich möchte ich was sagen, der Top-Abzocker, dass natürlich hier auch wiederum Dimensionen ins Spiel gekommen sind, wo man schon sagen kann, nicht nur bei den Banken, vielleicht auch bei den Pharmakonzernen sind Exzesse mehr oder weniger entwickelt worden, vielleicht sogar systematisch, die man am Anfang nicht so gesehen hat, mit dem entscheidenden Unterschied. Herr Vasella hat das Unternehmen nicht an die Wand gefahren, wie die eine oder andere Bank. Und trotzdem glaube ich, dass man hier auch ein Gefühl bekommt, da ist einiges aus dem Ruder gelaufen und es fehlt vielleicht auch ein bisschen das Quäntchen Sensibilität.
Aber ist es einfach bei der Größe und dieser internationalen Ausrichtung von Novartis vielleicht auch völlig irrelevant, was die kleine Schweiz dann oder wie die kleine Schweiz Vasella wahrgenommen hat, wenn wir vom Stichwort Abzocker mal reden?
Naja, es ist schon ein Mosaikstein in der weltweiten Abzocker. Debatte, die sich natürlich auf die Finanzinstitutionen konzentriert hat in der jüngeren Zeit. Aber man muss sich vor Augen halten, es war ja mal ein Herr Maucher vor Urzeiten, der schon die heutige Schwab-Idee in die Debatte brachte, Verhältnisse 1:20 zwischen dem höchsten Gehalt und dem niedrigsten Gehalt. Da lag natürlich der Herr Vasella weit jenseits. Also insofern ist er für die internationale Debatte durchaus relevant und gerade, das ist ja irgendwie die Ironie der Geschichte, dass er zu einem Zeitpunkt in der WEF-Woche zurücktritt, wo die Frage, wie sollen Gehälter ausgerichtet werden, welche Formen findet man da, jetzt gar nicht von der von der aktuellen Höhe geredet, aber was sind die Entlohnungsformeln, was sind die Erfolgskriterien, hier auch wieder eine Rolle gespielt hat.
Der Zeitpunkt, da würde ich auch gerne nachfragen, wie überraschend ist sein Rücktritt für Sie beide?
Ich glaube, er hat diesen Zeitpunkt gesetzt und gewählt, ganz bewusst. Das ist, glaube ich, auch Tradition bei ihm. Er ist ein Mann, der sein eigenes Schicksal gerne in die Hand nimmt, damit auch die Medien natürlich und die Öffentlichkeit gerne überrascht. Und insofern kam das zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich überraschend. Und das zeigt, dass er ein Mann ist, der Akzente setzen kann. Und man darf sicherlich auch fragen und neugierig sein, was er denn jetzt tun wird.
Es ist natürlich so, wenn man mit 60 dieses Präsidium abgibt, sorgt man für den Überraschungseffekt. Dieses Überraschungsmoment nimmt natürlich mit jedem Jahr ab. Also mit 62 hätte jeder gesagt, wann wird's denn soweit sein? Muss ich meine Aktien verkaufen oder kaufen? Oder wie positioniere ich mich sonst gegenüber dem Unternehmen? Also jetzt ist ihm ein Überraschungseffekt gelungen, aber die 6 steht bei ihm vorne dran und dann geht es ziemlich schnell, dass solche Rücktritte auch in den Bereich des Allermöglichen rücken.
Er hat das Unternehmen Novartis erfolgreich geführt. Ich glaube, da sind Sie sich beide einig. Was fehlt Novartis mit dem Abgang von Daniel Vasella, Hans-Jürgen Maurus?
Vielleicht ein Stratege, der neue Mann, wird das sicherlich erst noch unter Beweis stellen müssen. Novartis hat natürlich auch bestimmte Baustellen, wie überhaupt die Pharmabranche. Ich denke da an Patentrechte, zum Beispiel die heftige Auseinandersetzung, die in Indien geführt wird. Und ich glaube, dass diese Themen auch weiter, auch wenn sie unerfreulich sind für die Pharmabranche, nachhaltig die Debatte beherrschen werden. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es hier auch einfach Zielkonflikte gibt mit anderen Regionen, vor allem auch mit den Konkurrenten, etwa zum Beispiel in Indien. Und ich denke, dass man auch sehen muss oder abwarten muss, wie das strategische Investment bei Roche, wie sich das weiterentwickelt, ob das mehr oder weniger ein Status quo bleibt oder ob man hier vielleicht auch neue Ideen entwickelt.
Ich will das eigentlich nicht unter dem Gesichtspunkt Fehlen beantworten, sondern unter dem Gesichtspunkt Notwendigkeiten. Novartis ist ja kein in sich gerundeter Konzern im Augenblick. Es sind ja Novartis gerade in der jetzigen Situation muss ja noch unter Beweis stellen, dass die relativ breite Diversifikation in der Pharmabranche, also von den freiverkäuflichen Arzneimitteln und leichten Gesundheitsprodukten über Augenmittel, Alkon, die dazu gekauft wurden, bis zur ganz klassischen Pharma-Produktpipeline, dass dieses ein in sich tragfähiges Modell mit den entsprechenden Ausgleichskräften darstellt, wenn es in einer Sparte weniger gut läuft. Wir haben ja den Kontrast bei Roche. Hans-Jürgen Maurus hat den Namen in den Mund genommen. Da verbindet sich auch ein gewisses Geschäftsmodell damit, nämlich ganz klar auf die klassischen und biotechnologischen Medikamente zu setzen, also medizinischen Fortschritt versuchen, zu Geld zu machen. Das muss ich erst noch zeigen. Natürlich ist das zunächst mal eine Aufgabe des CEO, aber sicherlich auch eine Aufgabe des neuen Verwaltungsratspräsidenten.
Seine Nachfolge soll im August der Deutsche Jörg Reinhardt antreten. Wir haben 2 deutsche Gäste. Kennen Sie Jörg Reinhardt, Hans-Jürgen Maurus?
Mir ist er nicht besonders aufgefallen. Ich weiß, dass er aus dem Stall, hätte ich fast gesagt, kommt, also und schon mal für den Chefposten im Gespräch war, dass man dann Joe Jimenez ihm vorgezogen hat, er dann zu Bayer gegangen ist und jetzt sozusagen in einer wunderbaren Fügung, wenn man so will, plötzlich der Chefkontrolleur jenes Mannes wird, der ihm vorgezogen wurde. Das finde ich schon ganz pikant und da könnte man natürlich auch die Frage daran knüpfen, was natürlich rein spekulativ ist, ich gebe es gerne zu, welche Chemie herrscht da? Wird das ganz professionell ablaufen oder kann man sich da vorstellen, dass es da auch den einen oder anderen Reibungspunkt gibt?
Kennen Sie Jörg Reinhardt?
Ich habe ihn kennengelernt, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da einen unermesslichen Informationsvorsprung habe. Ich glaube, Hans-Jürgen Maurus hat das alles, die Konstellation, sehr gut beschrieben. Es ist immer merkwürdig, wenn derjenige, der bei einem Machtpoker unterlegen ist, dann plötzlich zum Chef des siegreichen Kandidaten wird genau die Frage, welche Chemie herrscht zwischen den beiden, können Sie so von der Vergangenheit abstrahieren, dass es zumindest ein gutes geschäftsmäßiges Verhältnis an der Sache orientiert und zum Erfolg von Novartis ausgerichtet dann möglich wird.
Interessant ist ja schon auch die Übergangsregelung. Daniel Vasella hört Ende Februar an der Generalversammlung auf. Es gibt eine interimistische Lösung und Jörg Reinhardt tritt seinen Dienst erst im August an.
Ich glaube, das hat aber mit gewissen Vertragsklauseln zu tun. Wir hatten das ja bei Ackermann, Abtritt Deutsche Bank, Verwaltungsratspräsident Zürich Insurance Group, hatten wir dasselbe Problem. Also sowas muss ein Unternehmen wirklich lösen können.
Ich habe eingangs gesagt, Daniel Vasella in der Schweiz stand quasi als Prototyp des Abzockers. Exorbitanter Lohn, Doppelmandat, Machtfülle, alles Mögliche. Dieses Wochenende hat die SRG die neueste Trendumfrage veröffentlicht. Sie zeigt, zurzeit fände die Abzockerinitiative mit 65% eine komfortable Mehrheit, wenn wir denn jetzt dieses Wochenende abstimmen würden. Glauben Sie, dass die Abzockerinitiative am 3. März angenommen wird, Jürgen Dutsch?
Also man kann es sich natürlich leicht machen und einfach auf die Umfrageergebnisse verweisen und sagen, ja, ja, das wird so kommen, obwohl man natürlich immer in der Schweiz einkalkulieren muss. Je näher der Abstimmungstag rückt, desto wackeliger werden diese Initiativen. Ich halte es deswegen für relativ wahrscheinlich, weil es a, ein tiefergehendes Problem beleuchtet, wie wird Wohlstand in einer Gesellschaft verteilt, und zweitens ist die Ohrfeige wäre für ein Problem, dass die Wirtschaftskreise, das muss man ganz klar sagen, über Jahre hinweg verschleppt haben. Das ist wie bei der Zweitwohnungsinitiative auch, weil die Gemeinden und die Kantone unfähig waren, eine richtige Raumplanung zu machen. Deswegen gab es jetzt diese Abstimmung, wenn ja auch sehr knapp. Und wenn die Minderinitiative durchkommt, ist das die schallende Ohrfeige, aber meiner Meinung nach gerechtfertigt über ein Problem, das man nie richtig angepackt hat.
Sehen Sie das auch so, Herr Maus?
Ich würde, wenn ich mich heute festlegen würde, auch sagen, es geht durch, wenn auch eher knapp. Es könnte auch knapp daneben gehen. Gleichwohl ist die heutige Umfrage oder die letzte Umfrage doch ein beachtlicher Erfolg für Thomas Minder, Punkt 1. Punkt 2, ich habe gelegentlich das Gefühl, dass gewisse Parteien, vielleicht auch Teile des Bundesrats, unter etwas Realitätsverlust leiden, weil sie die Stimmung in der Bevölkerung vielleicht eher unterschätzen oder versuchen herunterzudividieren. Dritter Punkt, ich finde es sehr spannend, dass dieses Thema doch offensichtlich auf Emotionen stößt, auf hartnäckigen Widerstand aus der Wirtschaft. Da wird sogar mit Dirty Tricks gearbeitet, wie wir vernommen haben. Und das zeigt schon, dass an der Initiative weit mehr dran ist, als man vielleicht allein mit dem Begriff identifizieren würde. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, direkt in Anschluss vom Kollegen Jürgen Dunsch. Es ist nicht nur verschleppt worden, sondern es wird noch verschleppt. Ich hatte heute ein Gespräch mit UBS-Verwaltungsratschef Axel Weber, der dieses Thema in einer Runde bei CEOs angesprochen hat. Kein einziger hat es aufgegriffen. Und das jüngste Beispiel, über das man sich erregen kann, aber nicht muss, ist, dass wir sehen, dass die Exzesse weitergehen, wenn ein Mann wie Jamie Dimon für einen 6-Milliarden-Flop, nämlich den großen Whale-Hit in London, den er zu verantworten hat, nicht nur nicht zurücktreten muss, damit kann ich noch leben, aber wenn er dann eine Bonuskürzung kriegt, die dann da hinausläuft, dass er statt 20 Millionen 10 Millionen bekommt, da muss ich dann also schon sagen, Moment mal, da habe ich das Gefühl, hat man zumindest in den USA bei diesem Unternehmen noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt.
Und wenn wir auf die kleine Schweiz zurückgehen, dann will ich zwar Christoph Blocher nicht überhöhen, aber es ist schon irgendwie bezeichnend, dass er seine Linie in der SVP nur zum Teil zumindest durchbekommt. Das zeigt doch, welcher Riss durch die Bevölkerung geht. Das ist meiner Meinung nach symptomatisch, wie auch in der Bevölkerung durchaus Kreise, die sonst sicherlich eher wirtschaftsfreundlich wären, hier sagen, es muss ein Stoppschild gesetzt werden.
Sie hören SRF 4 News. In der Korrespondentenrunde sitzen Jürgen Dunsch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Hans-Jürgen Maurus von der ARD. Kommen wir aufs WEF 2013 zu sprechen. Nach der Krise wieder optimistischer, dynamischer an die Lösung der Probleme zu gehen, das war die Hoffnung von WEF-Gründer Klaus Schwab zur Eröffnung. War die Stimmung optimistischer, dynamischer als noch vor einem Jahr, Herr Maus?
Verhalten optimistisch, würde ich sagen. Und ich würde den Schwerpunkt eher auf Verhalten als auf optimistisch legen, obwohl es immer darauf ankommt, wen man fragt. Der Auftritt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, war natürlich ganz klar darauf angelegt, Optimismus zu verbreiten. Etwa mit dem Satz, dass er für die zweite Jahreshälfte doch ein stärkeres Wirtschaftswachstum erwartet. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, dass 2013 das Jahr der Umsetzung der Reformen werden muss. Und da gilt es wirklich abzuwarten, ob die Politik liefert. Ich habe auch andere Stimmen gehört, die sehr viel skeptischer sind, die sagen, wir haben die Ursachen der Krise überhaupt noch nicht gelöst. Wir haben lediglich Zeit gekauft. Die Notenbanken haben sich Zeit gekauft. Und diese Zeit muss man nun für die Umsetzung dieser Reformen tatsächlich nützen.
Also ich sehe das etwas anders. Zeit kaufen ist ja zwar kein Wert, aber es hilft vielleicht dann doch der Lösung der Probleme. Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, war eine allgemeine Erleichterung, wir kommen jetzt aus der Wirtschaftskrise heraus, aber die ganze Euro-Frage war ja völlig ungeklärt. Und ich kann mich noch an verschiedene Krisenpropheten erinnern, angeführt von Nouriel Roubini, dem Amerikaner, aber auch ein paar anderen die den Austritt Griechenlands aus dem Euro erwarteten. Der frühere mexikanische Präsident hat Europa als Zeitbombe bezeichnet. All dieses ist weg. Die Erleichterung, dass der Euro gehalten werden konnte in seiner gegenwärtigen Form auch und mit den gegenwärtigen Mitgliedern, die ist schon meiner Meinung nach greif- und spürbar gewesen. Meine Mario Draghi konnte natürlich jetzt gut auftreten, weil er durch sein Anleihenprogramm dazu sicher entscheidend dazu beitrug. Natürlich führt das jetzt zu einem gewissen Überschwang. Ich war in einem Panel, da waren verschiedene EU-Regierungschefs vorhanden. Jeder zählte auf, was er schon für tolle Reformen in seinem Land durchgeführt hat. Da ist natürlich die Stunde der Wahrheit kommt noch. Und ich erinnere mich an einen Ausspruch von Mario Monti auf einem Panel, der sagte, naja, bisher sind immer wieder Reformen angekündigt worden und das Ende waren dann höhere Steuern. Das kann natürlich auch mal passieren. Also wir sind da noch nicht im Endspiel, aber ich glaube, eine Erleichterung über den Euro, dass der gehalten werden konnte, hat doch alle Diskussionen ziemlich durchdrungen.
Zeit kaufen, 2013, das Jahr der Umsetzung, habe ich gehört. Ich erinnere mich, Anfang des WEF gab es ein Finanzpodium. Da hörte man doch eher Stimmen, die sagen, nach 5 Jahren sind wir zum Beispiel immer noch am Debattieren. Es geht immer noch um die Frage, haben wir zu viel Regulierung, haben wir zu wenig Regulierung? Wir konnten uns letztes Jahr darüber verständigen oder die Jahre davor, dass diese Krise sich so nicht wiederholen soll. Aber handeln, sich auf etwas einigen, davon ist man noch weit weg, weil offensichtlich mit der Erholung der Krise auch wieder das Interesse daran verschwindet, etwas zu ändern.
Ja, ich meine, Axel Weber hat ja auch das Wünschenswerte dazu gesagt. Er sagte, es ist nicht wünschenswert, dass jetzt irgendwo rumreguliert wird. Es muss letztlich ein vielleicht maßvoller, aber richtiger Rahmen und globaler Rahmen verpflichtend für alle gestellt werden. Und mich stimmt eben sehr nachdenklich, dass hier wieder Basel III verschoben wird. Die neuen Richtlinien für die Versicherungen werden debattiert und verzögert und wieder neu aufgerollt. Also wir müssen uns natürlich schon davor hüten. Ich glaube, es ist wichtig, das als richtig Erkannte auch zu tun und jetzt nicht wieder zu zerreden. Man hat, glaube ich, sich lange genug über die Reformen unterhalten und jetzt müssen sie vorangetrieben werden.
Die Glaubwürdigkeit dieser Personeninstitutionen leidet ja auch, wenn das am Schluss nur noch Lippenbekenntnisse sein sollten, bis zur nächsten Krise, Herr Maus.
Absolut. Und das Reputationsproblem oder die Glaubwürdigkeit, der Glaubwürdigkeitsverlust ist ja nach wie vor Teil der Realität und er ist erheblich und Glaubwürdigkeit kann man nur dadurch zurückgewinnen, indem man Vertrauen schafft. Das heißt, Die Politik muss liefern. Sie muss natürlich auch darauf achten, ob diese Resultate, die aus den Reformen entstehen, nicht in der Bevölkerung zu einem, sagen wir mal, potenziell explosiven Zustand führen. Ich denke da auch zum Beispiel an das Thema Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit. Meines Erachtens wird die Arbeitslosigkeit noch steigen. Das ist ja im Übrigen auch die Prognose der Internationalen Arbeitsorganisation. Übrigens auch in Deutschland. Wir haben gerade Massenentlassungen bei der Commerzbank. Da werden auch noch andere folgen. Und ich glaube, dass man hier nicht nur von einem steinigen Weg reden muss, sondern sich der ein oder andere noch sehr wundern wird, was am Ende der Straße dann tatsächlich für Ampeln stehen. Und es ist sicherlich ein Skandal, wenn wir heute noch in bestimmten Ländern Jugendarbeitslosigkeitsraten von bis zu 50% haben. Das ist nicht nur potenziell sozialer Sprengstoff, sondern geht meines Erachtens noch sehr viel weiter, weil wenn man jungen Menschen keine Perspektiven eröffnen kann und ihnen, wie es die Kanzlerin vorgeschlagen hat, sozusagen jetzt über Hilfsprogramme vielleicht über die Zeit sie hinweg retten kann, bis sie vielleicht einen Job kriegen, dann kann da mit, sagen wir mal, fundamentalistischen Ansätzen, dass man die Systeme vielleicht doch grundsätzlich mal in Frage stellen muss, ein gefährliches Gebräu entstehen.
Reden wir noch kurz über die Anwesenden. Merkel war hier, Cameron war hier, das war zu erwarten, war die letzten Jahre schon so. Italien war wieder hier mit Mario Monti, Russland. Die großen Abwesenden dieses Jahr, die Vertreter aus den USA, da ging es ab der bestenfalls zweiten Reihe abwärts los mit der Vertretung hier. Was sagt das über das WEF oder was sagt das über die USA, Jürgen Dunsch?
Also ich finde, es ist wirklich ein Verlust für das WEF. Ich bin ja jetzt schon einige Jahre dabei. Früher war das ja mehr oder weniger eine europäisch-amerikanische Angelegenheit. Es gab ein paar Jahre, da war es fast dominant eine amerikanische Angelegenheit. Jetzt haben wir die Schwellenländer, die hier alle auftreten. Das finde ich ganz wunderbar. Das unterstreicht die Internationalität des WEF. Aber die Amerikaner gehören dazu, die Chinesen gehören dazu. Wenn die nicht da sind, ist das ein echtes Manko. Und das hat man auch in den Diskussionen, auch in den politischen Diskussionen gemerkt. Auch das Thema Arbeitslosigkeit, auch da hätten die amerikanischen Vertreter, glaube ich, einiges noch dazu sagen können. Das ist so ungeheuer wichtig. Schade, Klaus Schwab, wenn er dass Davos wirklich als internationales Meeting weiterführen will, muss sehen, dass diese beiden Nationen wieder da sind. Denn wir haben alle gesagt, ich komme nach Davos, weil es international ist. Meine Asiaten oder meine Leute aus Nahost, die kann ich auch auf den regionalen Treffen wiedersehen.
Mir haben die Amerikaner gar nicht gefehlt. Also ich rede jetzt von amerikanischen Politikern und auch die Chinesen nicht, aus einem ganz einfachen Grund, weil man die Top-Repräsentanten ja sonst im Rest des Jahres laufen sieht, ob das nun G8-Treffen sind, ob das G20-Treffen sind oder Weltbank-Treffen, wie auch immer. Da glaube ich, ist es viel wichtiger, und das war ja gegeben auch in diesem Jahr, dass amerikanische Top-Manager hier sind. Und ich muss sagen, die waren vom CEO von Coca-Cola bis Dow Chemical und von den Banken her, JP Morgan Chase, der Chef Jamie Dimon war hier, bis zu den beiden Big Bossen von Morgan Stanley. Das war nicht nur beeindruckend, sondern da glaube ich, dass man hier auch nochmal nachfühlen konnte und auch ein bisschen saugen konnte, was denen so in den Köpfen herumspuckt. Und wir wissen, die Amerikaner haben gewaltige Probleme. Sie haben sie bei weitem nicht gelöst. Fiscal Cliff wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und das Thema Arbeitslosigkeit finde ich auch extrem wichtig, weil ein Thema war ja auch hier in Davos billiges Geld, aber nur schwaches Wachstum. Ist das die neue Welt? Und ich glaube, das ist eine mehr als berechtigte Frage und niemand scheint eine magische Formel zu haben, um nun die Wettbewerbsfähigkeit, die vielgepriesene, die auch eingefordert wurde von Cameron und von Angela Merkel, bis hin zu, wo kommt das Wachstum eigentlich her, wie können wir es generieren. Da habe ich übrigens eine große Lücke gesehen. Und die Vision, die Professor Schwab eingefordert hat, die habe ich leider bisher nicht gehört.
Nur ein kurzer Einwurf noch zu Amerika. Also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr die Diskussionen des amerikanischen Finanzministers mit den Europäern fasziniert verfolgt. Das hat mir dieses Jahr gefehlt.
Das WEF 2013 ist zu Ende. Es war auch Thema hier in der Korrespondentenrunde. Herzlichen Dank, Jürgen Dunsch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlichen Dank, Hans-Jürgen Maurus von der ARD. Sie hören SRF 4 News. Mein Name ist Kathi Flaviano.
Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.